Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, Glaube und Werke. Die Themenstellung klingt jetzt nicht besonders aufregend, aber sie begegnet uns irgendwie ständig. Ein kleines Beispiel. Heute habe ich ein echt gutes Werk getan, erzählt Claudia dem Vater. Und das wäre? Die alte Haushälterin vom Pfarrer hätte heute früh garantiert den Bus nicht mehr erreicht. Da habe ich unseren Bello von der Leine gelassen und da hat sie solche Angst bekommen, dass sie noch rechtzeitig hinkam. Den Hund auf jemand hetzen, ich glaube, das ist ein zweifelhaftes, gutes Werk. Auch wenn es etwas Gutes hatte, dass sie den Bus nicht verpasste. Ja, wem nützen gute Werke? Mir selber oder anderen oder vielleicht beiden? Das heißt doch, ich verfolge in der Regel mit guten Werken ein ganz bestimmtes Ziel. Will mit ihnen etwas bezwecken, etwas erreichen. Die landläufige Meinung ist, ich muss gute Werke tun, um am Ende in den Himmel zu kommen. Ich kann mir also den Eintritt in den Himmel verdienen mit lauter guten Werken. Das behaupten junge wie alte katholische, wie evangelische Kirchgänger, wie Kirchenferne durch die Bank weg. So, als ob es einen Martin Luther und die Reformation nie gegeben hätte. Ja, so behaupten sie weiter, man könne mit guten Werken auch die schlechten Werke ausgleichen wie bei einer Waage. Und da sie ja keine Mörder seien, würden die guten Werke ja selbstverständlich überwiegen. Also steht ihnen der Himmel offen. So der Glaube in unserem Land begegnet mir immer wieder, egal ob im Religionsunterricht oder im Gespräch, es ist immer das Gleiche. Jesus und was er am Kreuz bewirkt hat, kommt im modernen Glauben irgendwie nicht mehr vor. Liegen die Leute mit dieser Einstellung richtig? Ist das die Position des christlichen Glaubens? Nein und nochmal nein. Martin Luther hat einmal folgenden wichtigen Satz bezüglich Glaube und Werke gesagt, nämlich gute fromme Werke machen nimmermehr einen guten frommen Mann, sondern ein guter frommer Mann macht gute, fromme Werke. Ich glaube, das muss ich nochmal sagen, weil das ist so dicht und kompliziert ausgedrückt. Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten, frommen Mann, sondern ein guter, frommer Mann macht gute, fromme Werke. Was bedeutet das? Allein durch gute Werke, die durchaus anderen gut tun, werde ich kein guter, gläubiger Mensch in Gottes Augen. Durch gute Werke kann ich mir den Himmel nicht erarbeiten oder erkaufen. Andersherum dagegen wird ein Schuh draus. Ein guter, gläubiger Mensch dagegen, der tut, motiviert durch seinen Glauben und die christliche Nächstenliebe, fast automatisch gute Taten. Das Problem ist nur, liebe Gemeinde, wir sind von Natur aus gar nicht gut und nicht gläubig. Also können wir von Natur aus auch keine guten Werke tun. Sie sind allzumal Sünder, sagt die Bibel ganz unmissverständlich. Aber, jetzt kommt das große, wichtige Aber durch Jesus, durch seine Gnade, durch seine Vergebung kann ich gut und gläubig gemacht werden. Rechtfertigung des Sünders nennen die Theologen das. Diese Rechtfertigung des Sünders, die muss ich ganz bewusst annehmen. So gerechtfertigt, so begnadigt, so gut gemacht durch Jesus, bin ich dann fähig, gute Taten zu tun, nicht um für mich etwas zu erreichen, sondern aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Mitmenschen. So motivierte gute Werke haben eine ganz enorme Ausstrahlungskraft. Die meisten Menschen um uns herum glauben, wie gesagt, nicht an Gott und lesen auch nicht die Bibel, aber es ist der Wille des Herrn Jesus, dass sie unsere guten Werke sehen und dadurch zum Glauben geführt werden. Wir sind ein Brief Christi, sagt die Bibel einmal. Ich denke, wir unterschätzen oft die mächtige Aussagekraft einer biblisch orientierten Lebensweise. Diese biblisch orientierte Lebensweise ist oft mächtiger als viele Worte, die wir machen. Suchen wir also fleißig nach Gelegenheiten, um nach Epheser 2 die Werke zu tun, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So der Apostel Paulus. Großartig! Wir müssen nicht krampfhaft nach guten Werken suchen, sondern die ausführen, die Gott schon für uns vorbereitet hat, die er uns vor die Nase legt. Aber nicht vergessen, der lebendige Glaube an Jesus ist die Grundvoraussetzung zu guten Werken. Jesus versetzt uns erst in die Lage, gute Werke in seinem Sinne zu tun. Ohne lebendigen Glauben sind wir von vornherein disqualifiziert. Und kein Werk, das von einem Ungläubigen getan wird, wenn auch in bester Absicht, ist wirklich gut in Gottes Augen. Es ist bestenfalls ein totes Werk, da es nicht auf lebendigem Glauben beruht. Ich glaube, die Werke der selbsternannten Klimaretter sind auch irgendwie tote Werke, weil sie nicht aus dem Glauben an Jesus heraus geschehen und auch wissenschaftlich meistens auf wackeligen Füßen stehen. Sie stehen halt auf irgendeiner Ideologie. Hier könnte man jetzt ganz viel und ganz kontrovers diskutieren, können wir aber hier jetzt nicht machen. Die Sache mit den guten Werken wurde schon in der Bibel kontrovers diskutiert. Der Jakobus behauptet, wir haben es vorhin gehört bei der Lesung, Glaube ohne Werke ist tot. Und Paulus schreibt in Römer 3 dagegen, dass wir alle Sünder sind und ohne Verdienst, also ohne gute Werke, gerecht werden. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ja, sind denn für Paulus gute Werke nicht nötig? Beißen sich diese beiden Aussagen, Glaube ohne Werke ist tot und Werke sind nicht nötig, weil Jesus alles für uns getan hat? Auf den ersten Blick beißen die sich diese Aussagen, aber ich denke, sie wollen nur verschiedene Gefahren aufzeigen. Jakobus sieht, dass viele Christen ihre Hände in den Schoß legen und nichts tun, weil Christus ja bereits alles für sie getan hat. Paulus sieht dagegen die Gefahr der Werkgerechtigkeit, dass viele Christen meinen, mit guten Werken sich den Himmel erkaufen zu können. Darum betont er, dass die Erlösung allein durch Christus geschieht und nicht durch Werke. Wir merken schon, Jakobus und Paulus haben beide recht. Gute Werke, die tragen zwei Charakterzüge, liebe Gemeinde. Erstens, sie sind gut in Gottes Augen und zweitens, sie sind nützlich in Bezug auf die Menschen. Aber wie wir bereits sahen, verleiht Gott nur das Prädikat gut, wenn lebendiger Glaube vorhanden ist. Im Hebräer 11, Vers 6, da heißt es dazu, ohne Glaube ist es also unmöglich, Gott zu gefallen. Ist aber lebendiger Glaube einmal vorhanden, werden sich gute Werke wie von selbst einstellen. Sie sind die natürliche Folge echten Glaubens. Gute Werke kann man auch nicht per Gesetz befehlen. Das lernt unsere Regierung auch gerade mal. Wie können die Menschen um uns her denn erkennen, ob wir glauben, wenn nicht durch unsere bibelgemäße Lebensweise? Unsere Taten sind es, die uns als Gerechte, die uns als Christ ausweisen. Ohne Werke können wir unseren Glauben nicht zeigen, aber durch einen bibelgemäßen Lebensstil und durch gute Werke machen wir unseren Glauben sichtbar. Ein Glaubensbekenntnis ohne die entsprechenden Werke ist nicht glaubwürdig. Die Unterstützung von Mewaiki ist zum Beispiel so ein gutes Werk, das unseren Glauben sichtbar macht und gute Früchte trägt dort in Afrika. Wer motiviert uns nun zu solchen guten Werken? Bei Galater 5 steht, dass der Glaube durch die Liebe wächst. Die Liebe und nicht die Berechnung, auch nicht die Besserwisserei, sollte also der Beweggrund sein für all unser Tun. Es ist unsere Liebe zu Christus, unsere Beziehung zu ihm, die uns drängt, den anderen Menschen Christus vorzustellen. Zuerst eben durch unsere Werke, unser Tun, unseren Lebenswandel und dann erst durch unsere Worte. Da müssen wir immer mal wieder einen Abgleich machen, ob unser Lebenswandel noch zu Christus passt oder ob wir da etwas nachjustieren müssen. Maßstab sind hier aber nicht Worte und Werke, zum Beispiel der letzten Generation. Maßstab ist auch nicht irgendein politisches, irgendwie geartetes Parteiprogramm zur Welt- und Klimarettung. Nein, Maßstab ist allein Gott und sein Wort und sein Rettungsplan. Daran sollen wir uns zuallererst orientieren. Sollen alle nun die gleichen Werke tun, könnten wir fragen. Nein, die Werke, die Gott für jeden Gläubigen bereit hat, sind ganz verschieden, quasi auf den Leib geschneidert, also machbar für jeden Christen, auch wenn sie durchaus eine Herausforderung für uns darstellen können. Jeder gläubige Christ hat von Gott Gaben und Begabungen bekommen, die er gibt, um sie zu gebrauchen. Im 1. Petrusbrief heißt es dazu, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander. Gute Werke sind also recht verstanden ein Dienst, ein Gottesdienst, kann man auch sagen. Wer ist jetzt primär die Zielgruppe unserer guten Werke? Das könnte die nächste Frage sein. An die Galater schreibt Paulus, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also nicht irgendwelche Parteigenossen, sondern die Mitchristen. Das ist die vorrangige Zielgruppe für unsere guten Werke. Aber dann sind auch gleich schon alle Menschen im Blick. Ich glaube, an dieser Stelle ist unsere Gemeinde echt vorbildlich. Ausgehend von der Unterstützung von Christen und christlichen Werken hier und in fernen Ländern, in Afrika zum Beispiel, weitet sich die Hilfe hin zu allen bedürftigen Menschen. Gott sei Dank hat Gott vielen aus unserer Gemeinde das Herz geöffnet, gute Werke in diesem Sinne zu tun. Bleiben Sie weiter dran. Darauf liegt Segen. Und Gottes Wort spricht sogar von Belohnung im Himmel. Aber das soll uns nicht unbedingt die Motivation sein. Galater 6 ermuntert uns, im Gutes tun nicht müde zu werden, denn zu bestimmter Zeit werden wir ernten können. Das sind gute Aussichten. Halten wir also Ausschau nach den von Gott gegebenen Gelegenheiten, um gute Werke zu tun. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.